naja, dass die Bundesregierung auf Fragen antworten muss, das folgt eben auch aus einem verfassungsunmittelbaren Auskunftsanspruch, den das Parlament hat. Natürlich könnte man dann anwesend sein in der Bundestagssitzung und sagen, ich rede jetzt nicht. Allerdings ist, glaube ich, jedem Regierungsmitglied klar, dass das nicht den allerbesten Eindruck machen wird.
In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
Es ist wieder soweit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabea Schlotz und ich sitze hier gegenüber von Heil Schumacher. Hallo,
Heil. Schräg gegenüber, hallo. Ja, und wir gucken wieder in den Schöneberger Hinterhof aus unserer kleinen Podcast-Küche. Haben wir eigentlich schon jemals erwähnt, dass wir Luftlinie von hier, ich würde mal sagen, keine 2 Kilometer vom Deutschen Bundestag entfernt sind? Vom Gesetzgeber?
Als würden wir im Bundestag aufzeichnen, ist das ja fast.
Praktisch. Von Sydney aus gesehen, auf jeden Fall.
Ja, sehr schön.
Mhm.
Gehen wir mal ein bisschen aufs Thema ein. Wir haben in der letzten Folge über Artikel 41 gesprochen. Und zwar war dort Patrick Sensburg unser juristischer Gast. Denn es ging um den Wahlausschuss im Bundestag. Und Patrick Sensburg ist Vorsitzender des Wahlausschusses im Bundestag. Das heißt, das gibt durchaus Sinn. Und er hat uns über seine Arbeit dort Folgendes erzählt.
Also wir prüfen nicht die Verfassungsgemäßheit von Wahlrechtsnormen. Das macht das Bundesverfassungsgericht. Das hat es ja auch immer wieder getan und dementsprechend auch Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel zu den Wahlgrundsätzen wie dem negativen Stimmgewicht. Es hat jetzt wieder entschieden zum Wahlrecht für unter Betreuung stehende Personen. Also diese Prüfung macht das Bundesverfassungsgericht. Wir prüfen, ob Wahlfehler vorlagen, also ob bei der konkreten Wahl Fehler passiert sind. Das setzt sehr früh an bei den Wahlvorbereitungen und geht hinterher auch bis hin zur Verteilung der Mandate, zum Auszählen der Stimmen. Also ob da Fehler unterlaufen sind, gegen die dann der Bürger einen Einspruch einlegen kann. Und das überprüft dann der Wahlprüfungsausschuss.
Und auch heute wollen wir uns mit dem Bundestag beschäftigen. Und auch dieses Mal sprechen wir mit einem Bundestagsabgeordneten. Mit wem, das sage ich gleich. Zunächst einmal möchte ich kurz das Thema anschneiden, denn es geht auch nicht explizit um den Wahlausschuss, sondern vielmehr um alle anderen Ausschüsse.
Mhm, unter anderem.
Unter anderem. Und es geht nämlich auch insbesondere um die Prüfungsausschüsse. Warum die so besonders sind und welche Ausschüsse es gibt, das sind alles Dinge, über die werden wir in dieser Folge heute sprechen. Bis es aber soweit ist, machen wir erstmal Artikel 42. Da geht es um die Sitzungen im Bundestag. Was steht denn da drin?
Absatz 1. Der Bundestag verhandelt öffentlich. Auf Antrag eines Zehntels seiner Mitglieder oder auf Antrag der Bundesregierung kann mit 2/3 Mehrheit die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Über den Antrag wird in nicht öffentlicher Sitzung entschieden.
Warst du schon mal in einer Bundestagssitzung oder guckst du die vielleicht regelmäßig auf Phoenix oder im Stream oder so?
Regelmäßig nein. Die Bundestagssitzungen, die haben häufig sowas. Naja, also die ganz großen Sitzungen, da sind halt, wenn die Kanzlerin spricht und die Fraktionschefs und so, dann hat das ja viel von, wir liefern jetzt Futter für die Nachrichten. Ne? Da muss ja immer der eine Halbsatz drin sein, der dann in der Tagesschau zitiert wird. Das ist so ein bisschen wie beim Boxen zugucken. Sehr viel spannender sind die Ausschusssitzungen, wo dann die Fachpolitiker zu Fachthemen reden und
aber die sind ja erstmal für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.
Ich weiß, ich wollte damit auch einfach nur meine unfassbar guten Kontakte ins Hohe Haus darstellen, weil du kannst um Einlass bitten und dann wirst du zugelassen. Grundsätzlich ist die Idee ja, alles das, was öffentlich ist, da kann man nicht rummauscheln. Ganz einfach.
Genau. Ich war einmal bei so einer Bundestagssitzung, das ist aber auch schon 4 Jahre her. Und ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, oben saßen irgendwie mehr Leute als unten. Und die waren auch alle ein bisschen aktiver als die unten. Aber nun gut, das ist nur eine Sache, weil hauptsächlich kennt man das ja irgendwie so, die Tribünen sind irgendwie immer voll. Das sind dann aber hauptsächlich so Kaffeefahrten und Schulklassen.
Ja, wobei ich verstehe die Enttäuschung von Menschen, die jetzt nicht jeden Tag hier im politischen Berlin unterwegs sind, die denken, Na, wenn ich schon mal
da
den
muss,
Bundestag...
Da muss jetzt was passieren.
Ja, da muss... Ich möchte jetzt alle die, die ich aus dem Fernsehen kenne, auch auf der Ministerbank, ja. Da sitzen gar keine Minister, da sitzen irgendwelche Staatssekretäre.
Ja, die gesehen.
Na, genau, wer ist denn der? Ja. Oder die? Also, man kann darüber streiten, ob zu jeder Bundestagssitzung wirklich tatsächlich alle da sein müssen oder ob da dann nur die Fachpolitiker sind. Wir können davon ausgehen, dass bei den wirklich heiklen oder spannenden Sachen, wenn wirklich abgestimmt werden muss, dann sind sie auch alle da. Wer häufiger mal mit Bundestagsabgeordneten zu tun hat, der merkt auch, wie wahnsinnig lustig das ist, wenn die mal auf ihr Handy gucken, weil es wird ja dann so, ich sag mal, es wird so Alarm gegeben, pass auf, in der Viertelstunde musst du da sein, dann wird abgestimmt, dann hetzen die los, stimmen ab und dann sind sie eine halbe Stunde später wieder in der Kneipe.
Nun, man muss aber auch eben auch sagen, es gibt ja immer wieder Beschwerden, guck mal, da sitzt überhaupt keiner im Bundestag, was machen die denn den ganzen Tag? Im Bundestag zu sitzen ist halt auch ehrlich gesagt nicht die Hauptaufgabe eines Bundestagsabgeordneten, sondern, du hast es schon gesagt, die sitzen in Ausschüssen, die sind in ihren Wahlkreisen tätig, die haben noch ganz andere Termine, die müssen auch zu Eröffnungen und alles so ein Krempel. Also nicht, dass da ein falsches Bild entsteht, nur weil der Bundestag so leer ist.
Aber nee, nur ganz kurz dazu nochmal, die Woche ist total eng getaktet. Ja. Ne? Es gibt jetzt ungefähr 20 Sitzungswochen, dann müssen die Abgeordneten hier sein und es geht dann immer los. Montags treffen sich dann zum Beispiel die Regionalgruppen, also die baden-württembergischen und die nordrhein-westfälischen und. Das ist wirklich, also diese Sitzungswoche, die ist wirklich von montags bis freitags extrem stark durchgetaktet.
Ich habe auch meinen Bundestagsabgeordneten begleitet und ich würde das nicht machen wollen.
Naja, die verdienen jetzt über 10.000 Euro im Monat. Findest du das ehrlich zu viel?
Nö.
Und finde ich auch nicht. Ich kann mich auch über diese Diätengeschichte überhaupt gar nicht so richtig empören.
Aber gut, wir schweifen ab. Einer, der regelmäßig im Bundestag ist, ist unser heutiger Jurist, unser heutiger Experte, der uns ein bisschen durch die Folge hilft. Und zwar ist es Philipp Amthor.
Philipp Amthor gehört seit 2017 dem Deutschen Bundestag an. Er ist dort der zweitjüngste Abgeordnete, in der Unionsfraktion sogar der jüngste. Amthor hat in Greifswald Rechtswissenschaften studiert. Derzeit promoviert er zum Thema Staatswohl und Staatsgeheimnisse zwischen Regierung und Parlament.
Schon zu Jugendzeiten eine Legende. Nun, wie du, Rabea.
Wie ich. Nun, wir haben jetzt nun auch schon darüber gesprochen, warum es sinnvoll ist, dass der Bundestag öffentlich tagt. Es geht eben darum, das ist ein gewähltes Parlament. Die machen dort in der Regel oder sollen Politik für die Bürger machen. Deswegen muss der Bürger natürlich auch die Möglichkeit haben zu sehen, was die dort eigentlich treiben. Und dazu gehören dann eben nicht nur die Besuchertribünen, da kann man natürlich auch hin. Aber ist nun auch nicht so, als hätte ich in jeder Sitzungswoche nichts anderes zu tun, als mich in die Besuchertribüne irgendwie reinzuflätzen. Deswegen gibt es eben zum Beispiel auch noch den Livestream. Dort kann man die Sitzungen verfolgen. Dann gibt es, ich habe es eben schon angesprochen, viele der Sitzungen werden auf Phoenix übertragen. Das sind irgendwie alles nochmal Wege, über die sich auch der Bürger oder alle Bürgerinnen auch informieren können, was die dort eigentlich den ganzen Tag machen. Damit es eben auch nicht heißt, ach, die haben einfach Gesetze im Heimlichen
von unseren Steuergeldern.
Genau.
Du darfst die ganze Dokumentiererei nicht vergessen. Es wird praktisch jedes Wort mitgeschrieben.
Genau.
Auch in den Debatten, in den Ausschüssen und sowas. Keine Ahnung, es muss unfassbar große Katakomben geben, in denen ganz viele Leitsordner gelagert werden, in den Zwischenruf Abgeordneter so und so. Es gibt ja da auch diese Stenografen, die das alles, und ich denke, hey, in Zeiten von ich kann alles live aufzeichnen und in Echtzeit verschriftlichen, ist dieser Beruf auch so herrlich antiquiert. Und trotzdem auch nicht manipulierbar oder schwer manipulierbar.
Das heißt, alles, was der Bundestag macht, ist mit Ausnahmen, das haben wir auch gehört, erst einmal öffentlich. Die Bürger und Bürgerinnen haben die Möglichkeit, sich das Ganze anzugucken. Und es gibt aber auch Ausnahmen, wie überall eigentlich. Denn die Bundestagssitzungen können auch nicht öffentlich sein. Aber dass das eintritt, da muss schon einiges vorher passieren. Wir haben es hier auch im Grundgesetz stehen. Auf Antrag eines Zehntels seiner Mitglieder oder auf Antrag der Bundesregierung kann mit 2/3 Mehrheit die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Das heißt, der Bundestag muss dann auch wirklich schon in großer Geschlossenheit eigentlich schon dafür stimmen.
Und jetzt mal ganz praktisch. Wenn 2/3 dafür stimmen, stimmt 1/3 nicht dafür. Dieses 1/3 möchte vielleicht, dass es öffentlich wird, was da beredet wird.
Ja.
dann lege ich einfach mein Smartphone auf den Tisch und zeichne es auf. Und wenn die Smartphones eingesammelt werden, dann schreibe ich mit. Also, dass da tatsächlich was so richtig lange ewig geheim bleibt, ich glaube nicht dran. Nicht bei 700 Menschen.
Du hast aber auch einen guten Grund, nicht daran zu glauben. Und warum das so ist, das erklärt Philipp Amthor.
Rein praktisch will ich Ihnen aber sagen, so etwas kam noch nie vor. Das ist eine theoretische Diskussion. Bisher gab es noch nie einen Antrag, die Öffentlichkeit, oder es gab noch keinen erfolgreichen Antrag, jedenfalls auch nicht, die Öffentlichkeit bei einer Bundestagssitzung auszuschließen. Das hat damit zu tun, dass wir natürlich über die in der Regel nicht öffentlichen Ausschusssitzungen einen Filter auch noch für Diskussionen haben. Aber wie gesagt, der Bundestag tagt öffentlich und das ist auch der Regelfall, den das Bundesverfassungsgericht so vorsieht. Letztlich müsste man darüber, gibt es dann in der Verfassungsrechtswissenschaft einige unterschiedliche Meinungen, wie hoch die Anforderungen sind, ob man das begründen müsste, weshalb man die Öffentlichkeit ausschließen will. Das sieht sozusagen so ein Begründungserfordernis, sieht die Norm nicht vor. Aber von der Sache, wie gesagt, kann man sagen, es ist eher eine theoretische Vorschrift, sondern der Grundsatz der Öffentlichkeit, der bleibt gewahrt, weil er bisher auch noch nie ausgeschlossen wurde durch den Deutschen Bundestag.
Dann könnte ich mir aber vorstellen, dass es durchaus Gründe gibt, wenn es eben dann eben doch mal um ziemlich sensible Daten geht, um Bundeswehreinsätze oder irgendwie sowas. Wir wissen, dafür gibt es auch noch einen geheimen Verteidigungsausschuss, über den wir in dieser Folge auch noch sprechen werden. Aber grundsätzlich hat das Grundgesetz hier eine Möglichkeit geboten, die Öffentlichkeit auszuschließen. Aber wir sehen eben auch, ist noch nie vorgekommen, wird jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten paar Jahren nicht vorkommen. Gehen wir mal ein bisschen weiter zu Absatz 2. Dort steht Folgendes drin.
Absatz 2. Zu einem Beschlusse des Bundestages ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich, soweit dieses Grundgesetz nichts anderes bestimmt. Für die vom Bundestage vorzunehmenden Wahlen kann die Geschäftsordnung Ausnahmen zulassen.
Die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, also geben die 5 Stimmen ab und 3 Stimmen dafür und dann ist das die Mehrheit und dann ist das Grundgesetz erfüllt?
Nee, da muss doch so eine Mindest... Anwesenheit? Stammel. Also. Rabea hat mich gerade dabei erwischt, wie ich versucht habe, über dieses Internet mir Geheimwissen anzueignen.
Du hast nur Wikipedia bei Google eingegeben.
Ich wusste nicht, wonach ich suche. Außerdem hast du mich mittendrin erwischt. Oh, es ist so entwürdigend, wenn junge Menschen, ältere Menschen am Computer erwischen. Früher war es umgekehrt.
Okay, aber um zu meiner Frage zurückzukommen.
Ja.
Es gibt, also hier erstmal im Grundgesetz ist erstmal keine Mindestanzahl an Stimmen vorgegeben. Mhm. Weil hier steht auch, soweit dieses Grundgesetz nichts anderes bestimmt. Das ist erstmal in diesem konkreten Fall steht dort nichts. Mhm. Aber natürlich ist es nicht so, dass 5 Stimmen reichen würden, um irgendein Gesetz durchzuwinken. Und Philipp Amthor erklärt, warum.
Also erstmal ist das Wichtige in Artikel 42 Absatz 2 im ersten Satz, sind wir erstmal das Mehrheitsprinzip verankert. Das ist auch Ausfluss des Demokratieprinzips, dass man sagt, es entscheidet die Mehrheit über die Minderheit. Das sozusagen mit Minderheitsschutz und anderem mehr, das gehört zur Demokratie dazu, aber dass man immer eine Mehrheit braucht. Wie groß und wie hoch diese Mehrheit genau sein muss, das ist nicht konkret festgelegt in Artikel 42. Das heißt also, da könnten Sie eine Mehrheit auch mit 2 Abgeordneten gegen einen Abgeordneten theoretisch herstellen. Wobei es dann einige Stimmen gibt, die sagen, ist das jetzt dann noch hinreichend demokratisch? Zu Recht wird das gefragt. Und deswegen ist die Frage Beschlussfähigkeit des Deutschen Bundestages noch näher geregelt in der Geschäftsordnung des Bundestages.
Das heißt,
die
es müsste
ja
einfach
auswendig.
Genau, das sowieso. Das heißt aber, es muss ein Mindestmaß an Abgeordneten überhaupt erst da sein, damit man überhaupt abstimmen darf. Und da gibt es den berühmten Hammelsprung. Da gehen alle einmal raus und werden dann beim Eintritt laut gezählt. Und dann wird eben festgestellt, ob denn weniger als die Hälfte der Abgeordneten anwesend ist. Dann wird die Sitzung sofort abgebrochen. Das macht dann der Bundestagspräsident, in dem Fall ist das Schäuble. Und weitere Abstimmungen sind dann entsprechend nicht möglich. Oder es sind eben mehr als die Hälfte da und dann kann man abstimmen. Und wenn wir jetzt gucken, wir haben 700 plus Abgeordnete, davon ist die Hälfte da, das sind deutlich mehr als 3. Dafür reichen meine Mathekenntnisse noch aus. Mhm. Und der Hammelsprung, den kennt man aber auch noch aus einem anderen Kontext, nämlich auch als ganz normales Abstimmungsverhalten. Normalerweise hält man im Bundestag die Hand hoch oder schmeißt Kärtchen ein oder so. Und wenn man sich aber nicht sicher ist, wenn man irgendwie beim Ergebnis uneins ist, ob das wirklich die Mehrheit ist, dann werden alle rausgeschickt und dann laufen die nochmal durch Ja-Nein-Enthaltungstüren rein und dann werden die einzelnen Stimmen auch nochmal gezählt. Das sind also diese zwei Formen des Hammelsprungs und daran sehen wir, es gibt schon noch mehr Grundvoraussetzungen für das Abstimmungsverhalten, als das Grundgesetz in diesem Fall jetzt erst einmal vorsieht. Philipp Amthor hat es gesagt, das ist auch dann wieder etwas, was in der Geschäftsordnung drinsteht, denn dort ist eben das Abstimmungsverhalten nochmal genauer geregelt und das sehen wir hier auch im nächsten Satz. Für die vom Bundestag vorzunehmenden Wahlen kann die Geschäftsordnung Ausnahmen zulassen. Das heißt eben, dass ich zum Beispiel eine Zweidrittelmehrheit brauche oder dass es in den unterschiedlichen Wahlvorgängen unterschiedliche Mehrheiten bedarf. Eben zum Beispiel die absolute Mehrheit.
Klar.
Solche Sachen. Genau. Das ist also das, was zu Absatz 2 zu sagen ist. Schauen wir mal in Absatz 3 rein.
Absatz 3. Wahrheitsgetreue Berichte über die öffentlichen Sitzungen des Bundestages und seiner Ausschüsse bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei.
Ist das so ein Haftungsausschluss?
Ich habe keine Ahnung. Ich finde, das ist
bleiben
ein so blöder
von jeder,
Satz.
Näher, ich glaube, also wahrheitsgetreue Berichte über die öffentliche Sitzung, das ist das, worüber wir gerade geredet haben, das mitstenografiert wird. So, jetzt kann es ja sein, dass diese Stenografen was falsch verstehen und selbst das nach Kontrolle irgendwas durchrutscht oder. Daraufhin, also jemand guckt sich dann Jahre später oder so die Protokolle an, schreibt irgendwas drüber, kriegt es den falschen Hals, es kommt zu einer Auseinandersetzung. Dann sagt jemand, ja, dieser Stenograf, der hat das falsch aufgeschrieben, der muss jetzt belangt werden. Und so wie die Beamten praktisch durch den Staat quasi versichert sind, für die Folgen ihres Tuns nicht selber gerade stehen zu müssen, ist das in diesem Fall vielleicht auch so.
Also hier steht ja wahrheitsgetreu. Das bedeutet für mich, dass das tatsächlich stimmt, was in diesen Berichten drin steht.
Naja, sagen wir mal so, es lag keine Fälschungsabsicht vor.
Ob deine These richtig ist oder was damit gemeint ist, das erklärt uns Philipp Amthor.
Ja, das ist im Prinzip eine Erweiterung der Pressefreiheit, der Meinungsfreiheit. Also es ist eine konkrete Erweiterung zur Presse-, Rundfunk-, Meinungsfreiheit, das ist ganz wichtig. Weil wenn wir uns das nochmal anschauen und zurückschauen auf die Grundrechte, als wir über Artikel 5 gesprochen haben, haben wir gesehen, dass Artikel 5 die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Rundfunkfreiheit einem spezialisierten Gesetzesvorbehalt unterliegt. Das heißt, durch gewisse Gesetze kann man beschränken unter verfassungsrechtlichem Rahmen, wo die Meinungsfreiheit tangiert ist, wo die Pressefreiheit tangiert ist. Artikel 42 Absatz 3 erweitert das und sagt, Berichte über die öffentlichen Sitzungen des Bundestages, solange sie wahrheitsgetreu sind, unterliegen eben nicht den Schranken des allgemeinen Gesetzes. Das heißt, das ist auch ein Rechtfertigungsgrund, zum Beispiel im Strafrecht. Das heißt, wenn man jetzt jemanden dafür belangen will, dass er über etwas berichtet, das im Bundestag gesagt wurde, dann kann er nicht dafür verurteilt werden, wenn es der Wahrheit entspricht, was er zitiert hat, wenn er gesagt hat, das wurde tatsächlich so im Bundestag berichtet.
Ich war schon auf vielen falschen Dampfern, aber dieser hier war einer der falschesten. Wobei die Richtung war gar nicht so verkehrt.
So ein bisschen um den Inhalt und ob das wahr ist.
Genau. Und um Konsequenzen, also schon so ein Freistellungsding.
Ja.
Okay, lass uns weitergehen, das wird mir sonst zu peinlich.
Alles klar, wir gehen weiter und zwar schauen wir uns Artikel 43 des Grundgesetzes an. Und was da im ersten Absatz drin steht, das hören wir jetzt.
Absatz 1. Der Bundestag und seine Ausschüsse können die Anwesenheit jedes Mitgliedes der Bundesregierung verlangen.
So, gucken wir uns doch erstmal an, was haben wir eigentlich für Ausschüsse? Ich glaube, es schadet nicht, da irgendwie mal einen Blick drauf zu werfen. Und zwar hat der 19. Deutsche Bundestag, also der aktuelle, der hat 24 ständige Bundestagsausschüsse.
Man muss, glaube ich, kurz dazu sagen, dass das in jeder Legislaturperiode neu entschieden werden kann. Es gibt keine festgelegte Zahl.
So ein bisschen wie bei den Ministerien.
So ist es.
Dort gibt es ja auch Pflichtministerien. Und dann kann man noch irgendwie sagen, wir wollen jetzt aber noch ein Ministerium für Sport.
Also du hast meistens mehr Ausschüsse als Ministerien.
Genau, wie ich eben schon sagte, es sind 24.
Und so.
Genau, und über den Petitionsausschuss haben wir schon gesprochen. Ich glaube, bekannt ist auch der Haushaltsausschuss.
Klar, das ist der Ausschuss.
Genau, dann haben wir schon über den Wahlausschuss gesprochen. Aber natürlich, es gibt eigentlich für alles einen Ausschuss. Ich lese mal noch zwei, drei vor.
Inneres, äußeres, Landwirtschaft.
Genau, über den Ausschuss für Wirtschaft und Energie hört man immer mal wieder was. Ausschuss für Tourismus. Also da gibt es offensichtlich ziemlich, ziemlich viele.
Hast du den Sicherheitsausschuss auch? Weil es ist so der Geheime, ne?
Genau, es gibt nämlich einen Ausschuss für Verteidigung. Und der heißt korrekt. Ja, der Verteidigungsausschuss. Aktuell ist dort Wolfgang Hellmich der Vorsitzende und der tagt tatsächlich in der Regel geheim. Bei dem ist das nämlich so, dass dort auch häufig eben auch strategische Sachen der Bundeswehr etc. besprochen werden. Und wenn das irgendwie an die Öffentlichkeit gelangt, wäre natürlich irgendwie schlecht.
Ne? Ja. Ja. Und da hat die Transparenz halt seine Grenzen, weil wenn man, ich sag jetzt mal, dem Feind oder finsteren Mächten Informationen über die eigenen Verteidigungsstrategien zukommen, das wäre maximal dämlich.
Genau. Das ist auch nochmal etwas, darüber sprechen wir dann in Artikel 45a, denn in den kommenden Artikeln werden wir uns nochmal mit einigen Beispielen von Ausschüssen beschäftigen. Das gibt es dann aber erst in der kommenden Folge. Zunächst aber wollen wir zu Artikel 43 zurückkehren, denn dort steht nämlich, der Bundestag und seine Ausschüsse können die Anwesenheit jedes Mitglieds der Bundesregierung verlangen. Das heißt, ich kann sagen, hier Merkel. Nächste Sitzung bist du da. Und wenn Merkel keinen guten Grund hat, dann muss sie da sein? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ziemlich genau so. Hier geht es wieder um dieses Thema Regierung und Parlament und letztendlich um dieses Thema Augenhöhe. Das heißt, das Parlament letztendlich als Letztentscheider muss natürlich das Recht haben, dass Rede und Antwort gestanden wird. Auf der anderen Seite, und hier sind wir dann wieder bei den einschränkenden Faktoren, dieses Recht sollte man jetzt nicht jeden Tag dreimal wahrnehmen und nur, weil es einem Spaß macht, jetzt irgendwie Minister rumkommandieren, sondern wirklich nur dann, wenn es, wenn das Parlament den Eindruck hat, da habt ihr nun Dinge getan, die interessieren uns, die sind relevant, die sind vielleicht auch durch unsere Entscheidungen nicht gedeckt oder sowas. Was fällt uns denn jetzt gerade mal so ein? Wann hat denn der Bundestag mal so einen Minister zitiert und gegrillt? War irgendwas mit Sigmar Gabriel, glaube ich. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Es ging um dieses Freihandelsabkommen. Es gab Debatte im Bundestag. Gabriel, damals Bundeswirtschaftsminister, war nicht da. Und dann hat, ich glaube, Grüne und Linke, es reicht da auch so eine kleine Mehrheit, Viertel oder irgendwie sowas, die haben ihn dann herbeigepfiffen. Natürlich überhaupt nicht, weil er irgendwas Wichtiges zu sagen hätte, was er vorher nicht schon gesagt hätte, sondern einfach nur, um ihm diese Blamage zu bescheren, so von wegen Gabriel schwänzt. Hier, ich gucke gerade, im spärlich gefüllten Parlament, also war sowieso kein Mensch da. Es ging auch überhaupt nicht um Inhalte, es ging einfach nur darum, einen Minister vorzuführen. Das ist gelungen. Ne?
Nun muss man aber auch sagen, dass es natürlich auch schon seinen Sinn hat, dass es diesen Artikel gibt. Und dass es auch sinnvoll ist, dass die Bundesregierung in den Fachausschüssen, wir haben eben schon einige genannt, auch vertreten sind. Und Philipp Amthor sagt, das passiert auch in der Regel bei jeder Sitzung.
Also die Bundesregierung nimmt faktisch an jeder Ausschusssitzung teil. Dafür gibt es insbesondere die parlamentarischen Staatssekretäre. Also es ist einsichtig, dass die Minister selbst jetzt nicht jede Woche bei uns im Ausschuss sein können. Aber wenn ich zum Beispiel bei mir in den Innenausschuss schaue, dann sind unsere parlamentarischen Staatssekretäre aus dem Innenministerium dort immer anwesend. Und gerade das ist auch die Funktion der parlamentarischen Staatssekretäre. Die richtet man auch quasi ein, um ein besonderes Scharnier zu haben zwischen Parlament und Regierung. Und in aller Regel sprechen dann die parlamentarischen Staatssekretäre auch für und im Namen des Ministers und tragen ihm das, was im Ausschuss diskutiert wurde, dann eben auch weiter. Und ja, natürlich gehört es auch zum guten Ton, dass nicht nur die Staatssekretäre, sondern auch die Minister regelmäßig anwesend sind. So macht das Horst Seehofer dann auch in unregelmäßigen Abständen im Innenausschuss und berichtet über aktuelle Entwicklungen aus dem Innenministerium.
Nun, ich bin hier ja auch immer so ein bisschen im Namen des Zynismus in diesem Podcast an Bord. Ach. Und hier steht ja nun erstmal im Grundgesetz, können die Anwesenheit jedes Mitglieds der Bundesregierung verlangen. Nun finde ich es Anwesenheit ehrlich gesagt keine sonderlich hohe Hürde. Und deswegen habe ich mich gefragt, muss die Regierung denn auch in irgendeiner Weise reagieren? Muss sie Fragen beantworten? Muss sie einen Bericht vorlesen? Oder reicht es, wenn sie da ist und dann sagt so, ich bin jetzt hier, tschüssi, ich mache ein Nickerchen?
Ich sage aber nichts.
Ja, so.
Ja, ich meine, kannst du in ein Grundgesetz reinschreiben, der Minister ist auskunftspflichtig?
Wieso denn nicht?
Ja, weil er sagen kann, weiß ich nicht. Weil er sagen kann, das würde jetzt die nationale Sicherheit gefährden. Also ich meine, hey, du wirst ja nicht Politiker dafür, dass du immer alles erzählst. Du wirst Politiker dafür, dass du die Klappe halten kannst.
Ich erinnere mich aber noch, weil Philipp Amthe auch gerade Horst Seehofer ins Spiel gebracht hat. Das war zwar kein Ausschuss, aber da ging es irgendwie um die Innenministerkonferenz. Und er saß den ganzen Abend nur maulig irgendwie dabei.
Ja,
und
aber
hat
das
sich
ist,
nicht geäußert und so, ja. Und hatte nicht so Lust. So stelle ich mir das vor.
Klar, das ist natürlich, Philipp Amthe hat es ja gesagt, es gehört zum guten Ton.
Mhm.
Wir sind hier auch so bei Benehmensfragen. Und klar, die Staatssekretäre, die müssen da sein, die sind auch Spürhunde. Also die gucken einfach, ach, guck mal an, da entwickelt sich gerade bei den Parlamentariern, entwickeln sich komische Dynamiken, die gehen in eine ganz andere Richtung, als wir das im Ministerium wollen. Und da muss man schon mal rechtzeitig Alarm schreien. Also wach bleiben empfiehlt sich zumindest für die Staatssekretäre. Für den Minister, der meistens schon einige Legislaturperioden in Land und Bund auf dem Buckel hat, für den sind das dann natürlich, ich sag mal, Möglichkeiten zum Nickerchen. Gesegnet der den Sekundenschlaf beherrscht und im richtigen Moment das Ohr, so wie so ein Löwe, dann das Ohr und Auge aufstellt. Wenn,
du hast da Erfahrungen mit,
absolut,
oder?
Ich meine, ich habe so viele Redaktionskonferenzen mitgemacht. Das erfordert ja ähnliche Fähigkeiten. Insofern ist der Buchstabe des Grundgesetzes und die praktische Ausübung desselben sind nicht immer das Gleiche. Aber grundsätzlich gefällt mir die Idee, pass auf, wir im Parlament machen das gerade so und so und ihr Ministerium so und so. Kein Gesetz kommt so raus, wie es reingekommen ist. Es ist einfach ein weiterer Teil eines Abstimmungsprozesses, der Folgendes erfordert, dass man ein klein wenig Rücksicht auf sich nimmt, gegenseitig. Also man versucht sich nicht überzustrapazieren, weil man begegnet sich immer nochmal.
Du sagst da eigentlich schon noch das, was wir auch gleich nochmal von Philipp Amthe hören werden. Aber ich hatte, das ist jetzt
du wolltest was anderes hören.
Nein, das ist jetzt meine ganz persönliche Deutung, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich hatte die Frage nämlich auf Philipp Amthe gestellt, müssen die denn da was machen oder reicht es, wenn die da sitzen und sagen,
ja,
ich sage jetzt nichts. Und ich glaube, die Frage hat ihn so ein bisschen überrascht, dass ich überhaupt denken würde, ein Minister würde sich dort hinsetzen und einfach
Philipp
nichts machen. Amthor
ist doch so ein bekennender Preuße, oder?
Ja.
Und nichts machen ist für einen Preußen völlig unvorstellbar.
Genau, und ich finde, genau so klingt auch seine Antwort.
Naja, dass die Bundesregierung auf Fragen antworten muss, das folgt eben auch aus einem verfassungsunmittelbaren Auskunftsanspruch, den das Parlament hat. Natürlich könnte man dann anwesend sein in der Bundestagssitzung und sagen, ich rede jetzt nicht. Allerdings ist, glaube ich, jedem Regierungsmitglied klar, dass das nicht den allerbesten Eindruck machen würde.
Es würde nicht den allerbesten Eindruck machen.
Ja, dann lassen wir es mal so stehen. Und ich meine, klar, Philipp Amthe hat auch recht, nicht zu reden ist natürlich für Politiker auch schwierig.
Ja.
Ne? Also nicht zu sagen ist Pflicht, aber nicht zu reden ist auch praktisch unmöglich. Ja,
Hier steht ja auch erstmal, können die Anwesenheit jedes Mitglieds der Bundesregierung verlangen. Das klingt für mich so nach jeder Zeit. Aber jetzt sind wir mal beim Außenminister, bei der Bundeskanzlerin oder bei der Verteidigungsministerin. Die sind relativ häufig auch unterwegs.
Ja, aber dann schicken die ihren nächstliegenden Staatssekretär.
Gut, aber dann könnte ich ja sagen, ich will aber trotzdem lieber mit dem Minister reden. Und offensichtlich habe ich ja auch so ein bisschen
Macht.
Genau, und wir haben ja eben auch schon gehört, das gehört doch zum guten Ton, dass der Minister auch entsprechend auftaucht.
Ja, aber wenn der gerade, wie zum Beispiel Per Steinbrück, häufig in Ouagadougou unterwegs ist, ja, dann würde es jetzt 14 Stunden und mit der deutschen Flugbereitschaft wahrscheinlich 4 Wochen dauern, bis der wieder zurück in Berlin ist.
Kleiner Hieb noch, ne? Muss sein.
Bis dahin ist die Bundestagsdebatte oder die Ausschusssitzung aber sowas von lange vorbei. Also da sind wir wieder beim Thema Verhältnismäßigkeit.
Genau.
Und da würde ich ja mal ganz kurz, das kann natürlich nicht in diesem Grundgesetz stehen, aber warum zum Teufel kann sich dann ein Minister nicht in so eine Sitzung reinskypen?
Hä? Ja, hat wahrscheinlich so Datenschutz.
Klar, natürlich.
Hm? So, naja, auf jeden Fall, aber du sagst schon ganz richtig, dann hat sich der Minister erst einmal um einen Ersatz zu bemühen und dann versucht man aber natürlich auch einfach dann zu einem nächsten Zeitpunkt den Minister nochmal vorbeizuschicken, damit er dann auch an der Ausschusssitzung oder eben an der Bundestagssitzung teilnehmen kann. Das also dazu. Gehen wir mal ein bisschen weiter, denn dieses du musst hier aber anwesend sein funktioniert doch ein bisschen andersrum.
Absatz 2. Die Mitglieder des Bundesrates und der Bundesregierung sowie ihre Beauftragten haben zu allen Sitzungen des Bundestages und seiner Ausschüsse Zutritt. Sie müssen jederzeit gehört werden.
Das heißt also, nicht nur die Bundestagsabgeordneten können verlangen, dass die Bundeskanzlerin auftaucht, sondern die Bundeskanzlerin kann auch sagen, hallo, hier bin ich.
Genau.
Ich möchte hier jetzt teilnehmen.
Und sie hat vor allen Dingen auch Rederecht. Also es geht nicht nur darum, dass sie zuhören darf, sondern sie kann sich auch äußern.
Genau, sie müssen jederzeit gehört werden. Mhm. Und ich finde, das ist nochmal jederzeit.
Mhm. Aber das ist jetzt sind wir wieder bei dem Thema Waffengleichheit. Ne? Auf der einen Seite kann ich jeden Minister zu jeder Zeit herzitieren. Auf der anderen Seite kann sich auch jeder Minister inklusive Kanzlerin zu jeder Zeit einschalten. Das ist fair.
Total. Und Philipp Amthor spricht in diesem Fall auch von einer Symbiose.
Ja, richtig. Das gehört eben auch dazu, dass man gleichzeitig sagen kann, ja, auch die Regierung hat dann das Recht, teilzunehmen an unseren Sitzungen und sich eben auch zu erklären. Das heißt aber nicht, dass die jetzt unbegrenztes Rederecht haben und mehr als wir. Das muss man dann schon zueinander in Einklang bringen. Aber in der Tat, Artikel 43 zeigt die gute Symbiose eigentlich aus Rechten und Pflichten im Verhältnis vom Parlament und Regierung.
Das finde ich ist schön. Und das,
ja, und das entspricht aber auch meiner Vorstellung oder meinem Eindruck, den ich aus den letzten 42 Artikeln dieses Grundgesetzes gewonnen habe. Ne? Es ist immer ein sowohl als auch. Und wenn du das darfst, hast du aber auch die Pflicht.
Und das ist auch das, was das hat Philipp Amthor natürlich auch nochmal zitiert in unserem Gespräch. Die Regierung hält sich kein Parlament, sondern das Parlament hält sich eine Regierung.
Mhm.
Und ich finde, das beschreibt diesen Artikel 42 auch ganz gut. Was aber natürlich dann auch im Gegenzug nicht heißt, dass die Regierung gegenüber dem Parlament keine Rechte hat. So, ich glaube, damit haben wir Artikel 42 besprochen, es sei denn, dir brennt noch irgendwas voll unter den Fingernägeln.
War das nicht schon 43, den wir besprochen haben?
Du hast recht.
Oh, nicht schlecht. Wir kommen jetzt zu Artikel 44, Untersuchungsausschüsse.
Ja.
Und das ist ja immer so ein Ding, ne? Weil ein Untersuchungsausschuss, dann weiß man immer, hoppala,
da ist jetzt was los.
Aber, genau, da muss jetzt aber nochmal genau hingeguckt werden. Komischerweise fällt mir dann immer Hans-Christian Ströbele ein, wenn ich Untersuchungsausschuss höre. Ich weiß nicht warum, aber es ist so ein Reflex, der für mich immer so, selbst als die Grünen mitregiert haben, so der Inbegriff von Opposition gegen alles und Nachgucken und Anwalt, linker Anwalt und so war. Unangenehm, ja, aber ich finde ein extrem wichtiges Instrument, weil das Parlament, der Bundestag damit viele Rechte hat, also genau, auch so zitieren können, Akteneinsicht und. Also die haben Ressourcen, den Regierenden nochmal richtig auf die Finger zu gucken. Und so viele Untersuchungsausschüsse gibt es gar nicht.
Nee.
Weil
dazu kommen wir gleich noch. Ich habe mal nachgezählt.
Ja.
Ich verrate es aber noch nicht.
Ach, du hast nachgezählt, wie viele Untersuchungsausschüsse es gab in der Geschichte der Bundesrepublik. Okay.
Ja. Oh. Und Bevor wir das aber tatsächlich nochmal im Detail besprechen, wollen wir erst nochmal uns die Basis angucken, auf der all diese Dinge, die auch aktuell im Bundestag stattfinden, beruhen. Das ist nämlich Artikel 44 und im Absatz 1 steht Folgendes drin.
Absatz 1. Der Bundestag hat das Recht und auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder die Pflicht, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, der in öffentlicher Verhandlung die erforderlichen Beweise erhebt. Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden.
Und ich würde sagen, wir lassen das einfach mal Philipp Amthor erklären. Ich warne direkt, der Ton ist ein bisschen länger, aber er ist auf jeden Fall sinnvoll, weil Philipp Amthor das einfach tausendmal besser erklären kann als wir beide. Ach. Und deswegen hören wir jetzt rein, was er dazu zu sagen hat.
Ein Untersuchungsausschuss ist einerseits das schärfste Schwert der Opposition gegen die Regierung, aber es ist auch ein Königsrecht des Parlaments. Und es ist wirklich eine Spitze der parlamentarischen Kontrolle. Parlamentarische Untersuchungsausschüsse kommen häufig vor, in allen Legislaturperioden, also in allen vergangenen jüngsten Legislaturperioden des Deutschen Bundestages. Das ist ein Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt, wissenschaftlich und auch rein praktisch. Ich arbeite in dieser Legislaturperiode zum Beispiel im AMRI-Untersuchungsausschuss, mit der die politischen Zusammenhänge und Schlussfolgerungen aus dem Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin eben näher untersucht und klärt. Und dass das Untersuchungsausschussrecht eben einerseits ein scharfes Instrument der Opposition, aber auch ein kollektives Instrument des Bundestages ist, erkennen wir daran, dass Artikel 44 Absatz 1 gleich zwei Formen von Untersuchungsausschüssen vorsieht, die sogenannte Mehrheitsenquete und die Minderheitsenquete. So ist der Fachbegriff Enquete untersuchen aus dem Französischen. Und deswegen gibt es also den Mehrheitsuntersuchungsausschuss, das heißt also, die Mehrheit des Deutschen Bundestages sagt, wir wollen einen Untersuchungsausschuss einrichten. Das kann man zum Beispiel machen, wenn man etwa wie bei NSU oder anderem sieht, ja, das ist ein Thema, das wir, der nationalsozialistische Untergrund damals, das ist ein Thema, das wir gemeinschaftlich, kollektiv aufklären müssen. Das gibt es immer wieder, dass dann also mit Mehrheitsbeschluss aller Fraktionen zusammen ein Untersuchungsauftrag formuliert wird und der Untersuchungsausschuss als Mehrheitsenquete, als Mehrheitsuntersuchungsausschuss eingebracht wird. Da es aber darum geht, mit Untersuchungsausschüssen auch die parlamentarische Kontrolle effektiv zu gewährleisten, hat man eine Situation geschaffen, in der man gesagt hat, es kann nicht sein, dass die Regierung mit ihrer Mehrheit einen Untersuchungsausschuss verhindert. Deswegen hat man den Fall der sogenannten Minderheitsenquete geschaffen, den Minderheitsuntersuchungsausschuss, der eben in Artikel 44 Absatz 1 Satz 1 in der zweiten Variante genannt wird, auf Antrag eines Viertels der Mitglieder die Pflicht, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen.
Das heißt, wir haben hier schon relativ viel erklärt bekommen. Es gibt diese zwei unterschiedlichen Möglichkeiten, eben das Recht und die Pflicht, je nachdem, von wem dieser Antrag kommt. Und wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, dann gab es in der deutschen Geschichte bereits 43 Untersuchungsausschüsse plus die jeweiligen Sitzungen des Verteidigungsausschusses als Untersuchungsausschuss. Das ist eben auch möglich. Falls ich mich dort verzählt habe, ich gebe zu, ich habe diese Zahl von Wikipedia und ich bin einfach alle Jahre durchgegangen. Also es kann sein, dass dort irgendwie noch einer aus der aktuellen Legislaturperiode fehlt. Allerdings ist die Webseite des Bundestages leider nicht immer aktuell, deswegen auch das leider keine verlässlichen Informationen sind. Ja, 43 seit den 50ern.
Das ist nicht so rasend viel, aber wenn wir mal gucken, wir kennen NSA zum Beispiel, ne? Also im Zuge der Snowden-Ermittlungen, Abhörung durch die Amerikaner, wir kennen Diesel, also alles, was mit dem Dieselbeschiss der Autokonzerne zu tun hat. AMRI noch, den hat hier Philipp Amthor erwähnt, also Anschlag auf dem Breitscheidplatz. NSU gibt es noch. Also praktisch parallel zum ganz normalen gerichtlichen Verfahren. Und dann, was mich wundert, was ich überhaupt nicht mehr auf der Pfanne hatte, Sebastian Edati. Es gab da dieses Netzwerk, dieses Tauschnetzwerk für, war es jetzt Kinder-Jugendpornografie, was war da strafrechtlich, was nicht, da ging ja viel hin und her. Und weil es um einen durchaus angesehenes Mitglied Sebastian Edati ging, wird da einfach, glaube ich, mal geguckt, weil, also egal wie das jetzt rechtlich zu bewerten ist, aber der Mensch Sebastian Edati ist einfach komplett von der Bildfläche verschwunden, irgendwo untergetaucht. Und die Art und Weise, wie mit ihm verfahren wurde, ohne jetzt überhaupt erstmal festzustellen, liegt strafrechtlich irgendwas vor, fand ich schon ganz schön drastisch. Und ich glaube auch, dass die anderen Parlamentarier sich das genau angucken, aus reinem eigenen Interesse, was bedeutet das für mich? Und da ging es auch darum, ob Edati vorher gewarnt worden ist und solche Sachen.
Dass es die Untersuchungen gab, meinst du?
Dass ermittelt wurde. Und das zeigt natürlich, gerade dieser Edati-Fall zeigt natürlich, dass diese Untersuchungsausschüsse wahnsinnig lange brauchen und sich natürlich vom Gegenstand, von der Aktualität womöglich immer weiter entfernen. Bei NSA und NSU kann man sagen, das hat eine dauernde Aktualität und Relevanz. Ja. Bei Edati, da muss man jüngeren Kollegen schon fast erklären, was das damals war, obwohl das noch gar nicht so lange her ist.
Das ist doch 3 Jahre.
Ja, bei Diesel kann man sagen, absolut sehr relevant. Weil
NSA
deutsche Kernindustrie
erinnert sich sicherlich noch viel. Da wurde ja sogar Angela Merkel vorgeladen, glaube ich.
Also das zeigt einfach, dass diese Untersuchungsausschüsse schon eine ganz schöne Bedeutung, einen ganz schönen Rums brauchen. Weil ich weiß es nur von Abgeordneten, die da tatsächlich arbeiten. Das sind ja meistens so 8 in der Größenordnung. Und das ist unfassbar viel Arbeit, weil die kriegen dann immer so Rollwägen mit Ordnern vor die Bürotür gerollt und müssen das dann alles gelesen haben. Und ein wirklich aufmerksames Ausschussmitglied zu sein erfordert, das ist praktisch ein eigener Job.
Ja.
Damit bist du für vieles andere nicht mehr zu gebrauchen. Und in diesen Ausschüssen gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Strömungen. Ne? Die einen schreien Skandal, Skandal, die anderen schreien, ist gar nicht so schlimm.
Mhm.
Und es ist auch für Journalisten anstrengend, dabei zu bleiben, weil die müssen ja dann alles gelesen haben, was die anderen auch alle gelesen haben, oder werden dann natürlich von den Abgeordneten entsprechend instrumentalisiert. Hier, guck mal, da und da und da. Und dann kommst du mit so einem Untersuchungsausschuss Zwischenergebnis in deine Redaktion und dein zuständiger Ressortleiter sagt, du, das ist total spannend und auch total wichtig und total relevant, aber was glaubst du, wie viele Klicks macht das? Dein letzter Bericht zu dem Thema hatte 27 und davon waren 24 nachweislich von dir und deiner Familie. Ja, das heißt also, alles, was in diesen Untersuchungsausschüssen gespielt wird, ist jetzt nicht unbedingt so Futter für die Öffentlichkeit, dass selbst du und ich dann auf den Barrikaden stehen und sagen, oh, da müssen wir jetzt aber weiter nachpoolen. Und das ist ein bisschen so die Tragik der Untersuchungsausschüsse. Die fangen mit großem Gerumpel, mit großem Lärm an. Die Tatsache, dass dann ein Untersuchungsausschuss durchgesetzt wurde, ist eigentlich die letzte große Nachricht. Ja. Und dann tauchen die ab in die Katakomben und ja, man wirft ihnen dann durch die Gitterstäbe irgendwas zu und hofft, dass sie lange beschäftigt sind.
Und trotzdem ist es ein Instrument, das sich schon seit mehreren Jahrzehnten bewährt. Und nun ist es ja aber auch so, wir haben schon gehört, es gab ganz, ganz unterschiedliche Themen, auch zu denen es Untersuchungsausschüsse gegeben hat.
Cum-Ex
aber,
haben wir noch vergessen.
Genau, Cum-Ex gab es noch. Und dann ist es aber natürlich auch die Frage, was darf die Öffentlichkeit davon mitbekommen?
Mhm.
Und deswegen haben wir auch hier in Absatz 1 stehen, die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden. Mhm. Denn auch hier geht es natürlich auch häufig um sensible Themen. Da
Absolut.
Geht es vielleicht auch um Personenschutz. Nicht alle dieser Personen sind auch Personen des öffentlichen Lebens. Und dort muss man dann eben auch immer schauen, was für Daten werden dort eigentlich verhandelt und was darf die Öffentlichkeit davon wissen. Deswegen kann es natürlich auch sein, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Im Gegensatz zu Artikel 43 steht hier allerdings nicht, unter welchen Umständen das geschehen kann. Aber hier steht ja auch, der in öffentlicher Verhandlung die erforderlichen Beweise erhebt. Das heißt, auch hier ist die Regel eigentlich erstmal, dass selbst dieser Ausschuss nochmal öffentlich ist. Ja. Aber du hast es eben auch schon gesagt, das Interesse an solchen Untersuchungsausschüssen ist dann in der breiten Masse auch eher gering.
Ja, zumal die Mitmacher da sich auch in so verästeln, in so Spezialgegenden und Informationen, ja. Da kannst du als normaler Mensch auch extrem, ich meine, ich finde es ja so unfassbar, es ist kein Untersuchungsausschuss, aber so unfassbar verdienstvoll, wie das SZ-Magazin den NSU-Prozess aufbereitet hat. Über Jahre hat da im Wesentlichen Annette Rammelsberger gesessen, vielleicht nicht jeden Prozesstag, aber immer und immer wieder alles aufgeschrieben. Wow. Und ich hab's gelesen, und zwar nur deswegen, um den Kollegen, die das gemacht haben, einfach Respekt zu zollen. Ich meine, die kriegen nichts davon mit, dass ich das lese. Aber ich finde das so extrem wichtig, so als einigermaßen erwachsener Bürger zu sagen, das ist wichtig, auch wenn ich nicht alles verstehe.
Und das ist ja aber bei den Untersuchungsausschüssen, möchte man meinen, ähnlich. Aber ich glaube, dass es tatsächlich auch so ein bisschen sich das Gefühl breit macht, dass die überhaupt keine Konsequenz haben.
Es gab
einen Untersuchungsausschuss zur Abgas-Diesel-Affäre, und wird es heute, man hat nicht das Gefühl als Bürger oder als Bürgerin, dass dort irgendwie was bei rauskommt, wo Konsequenzen auch gezogen werden.
Wobei interessanterweise in Artikel 44 Untersuchungsausschüsse Absatz 2 steht, auf Beweiserhebungen finden die Vorschriften über den Strafprozess sinngemäß Anwendung. Das klingt ja schon ganz schön derbe, ne? Also
das
Strafprozessordnung, da denkst du, boah, bist ja schon mit einem Bein im Knast. Das heißt, wir haben es hier nicht nur mit so einer Quatschrunde zu tun, sondern das hat wirklich sehr strenge, dem klassischen Strafprozess folgende Regeln.
Wobei hier ja auch steht, sinngemäß. Und was das in diesem Kontext bedeutet, das erklärt Philipp Amthor.
Dort geht es darum, dass man sagen muss, ja, die Verhandlungen des Untersuchungsausschusses, die sind faktisch wie ein Strafprozess. Warum sagt man aber nur sinngemäß? Sinngemäß sagt man, weil es sich eben bei einem Untersuchungsausschuss nicht um ein Strafverfahren handelt. Das Bundesverfassungsgericht hat das mal so formuliert, dass es gesagt hat, naja, in einem Untersuchungsausschuss gibt es ja keine Beschuldigten im strafrechtlichen Sinne. Deswegen kann man nicht sagen, man wendet einfach die Strafprozessordnung an. Deswegen wendet man sie aber sinngemäß an.
Das ist schon vergleichbar, nur die Konsequenzen sind eben erst einmal andere. Dass das Ganze dann auch noch vor Gericht landen kann, das ist etwas, darüber werden wir gleich in Absatz 4 noch sprechen. Hier will ich aber erstmal dabei bleiben, denn dieser Absatz 2 hat auch noch einen zweiten Satz, und da steht drin, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis bleibt unberührt. Das Gericht hätte schon die Möglichkeit, auf das Brief- und Post- und Fernmeldegeheimnis in irgendeiner Form nochmal einzugreifen. Das hatten wir schon in Artikel 13, wo es eben genau darum ging. Es gibt eben Einschränkungen, die eben durch einen Richter auch durchgeführt werden können. Aber diese Möglichkeit hat eben der Untersuchungsausschuss nicht. Das heißt, es gibt durchaus Grenzen, die diesen Untersuchungsausschuss dann sinngemäß sowieso, aber eben auch nochmal in seinen Befugnissen von einem Gerichtsprozess unterscheiden. Und dann haben wir hier noch Absatz 3, dort steht eben auch, Gerichte und Verwaltungsbehörden sind zur Rechts- und Amtshilfe verpflichtet. Das heißt, das hatten wir auch schon bei Artikel 35 ausführlich behandelt. Dort geht es eben darum, dass die Gerichte und auch andere Verwaltungsbehörden diesem Untersuchungsausschuss durchaus zuarbeiten. Das heißt, da sieht man auch nochmal, dass das eigentlich gar nicht so unernst ist und dass das eben durchaus auch nochmal auf einem gewissen juristischen, sehr hochverantwortbaren Level irgendwie verhandelt wird.
Und hat natürlich den ganz praktischen Vorteil, dass was da schon mal festgestellt worden oder aktenkundig gemacht worden ist, das muss jetzt nicht alles normal rauskramen. Also so ganz klein bisschen kann man auch mal an die Ökonomie denken.
Und dann haben wir hier noch den vierten Absatz, und in den hören wir jetzt mal kurz rein.
Absatz 4. Die Beschlüsse der Untersuchungsausschüsse sind der richterlichen Erörterung entzogen. In der Würdigung und Beurteilung des der Untersuchung zugrunde liegenden Sachverhaltes sind die Gerichte frei.
Und ich finde, das ist, wie wir es schon mal in einer der letzten Folgen hatten, I don't get it. Die Beschlüsse der Untersuchungsausschüsse sind der richterlichen Erörterung entzogen. Kannst du damit was anfangen? Also ich finde, das klingt so, als dürften die sich nicht
dazu äußern,
beschäftigen. Aber das kann ich mir ja nicht vorstellen. Gerade wir haben eben über die Amtshilfe und so gesprochen.
In der Würdigung und Beurteilung sind die Gerichte frei. Das heißt, ein Gericht kann entscheiden, ziehen wir heran, ziehen wir nicht heran, als was auch immer, als Unterlage, als Beweismittel. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen der Versuch, die Gerichte rauszuhalten und zu sagen, so, wir sind hier unser eigener Untersuchungsausschuss und was da draußen passiert, die dürfen uns helfen, die dürfen auch mit unseren Ergebnissen machen, was sie wollen, aber daraus folgt erstmal nichts.
Genau so hätte ich es nämlich auch verstanden.
Aber
und Philipp Amthor, sagt uns mal, ob wir damit richtig liegen.
Das heißt also, deswegen geht es darum, dass man also nicht insgesamt diese Berichte erörtern lassen sollte durch Gerichte. Das heißt aber nicht, dass die Untersuchungsausschüsse im rechtsfreien Raum agieren, sondern Maßnahmen von Untersuchungsausschüssen oder auch des Ausschussvorsitzenden, die wirklich in die Rechte Dritter eingreifen, die können natürlich auch mit Rechtsmitteln angegriffen werden. Das heißt, wenn der Untersuchungsausschuss also jetzt, sagen wir, ein Ordnungsgeld verhängen würde oder ein Zwangsgeld oder zur Not sogar eine Beugehaft gegen einen Zeugen, dann könnte der sich dagegen natürlich wehren. Aber es heißt wirklich nur Maßnahmen, die final in die Rechte Dritter, in subjektive Rechte Dritter eingreifen, nur die sind einer gerichtlichen Erörterung zuzuziehen und andere Maßnahmen eben nicht.
Das ist schon so, wie wir es verstanden hatten. Das Ganze ist erstmal nicht Grund für eine Untersuchung, sondern nur gegen einzelne Maßnahmen kann dann eben vorgegangen werden. Aber wir haben hier auch noch den zweiten Satz, den du eben schon kurz angesprochen hast. In der Würdigung und Beurteilung des der Untersuchung zugrunde liegenden Sachverhaltes sind die Gerichte frei. Das würde ich nun so verstehen, wenn es einen Untersuchungsausschuss zum Dieselskandal gibt, dann darf das Gericht unabhängig davon trotzdem ermitteln?
Ja. Es kann die Untersuchungsausschussergebnisse heranziehen in der Würdigung und Beurteilung. Das ist ja unser zugrunde liegende Sachverhalt, das sind die Gerichte frei. Also die Gerichte können selber entscheiden, ist das ein Grund zu ermitteln oder nicht. Also dieser Untersuchungsausschuss und dessen Ergebnis oder dessen Vorgehen hat keine präjudizierende Wirkung für das Gericht. Ich glaube, es ist so ein bisschen, um die Unabhängigkeit der Gerichte nochmal herauszuarbeiten. Nicht zu sagen, so wir vom Bundestag haben hier mal so eine Linie vorgegeben und der folgt ihr gefälligst.
Ich finde, das ist prädestiniert dafür, warum wir hier eigentlich Juristen noch dabei haben und das eben nicht alles alleine machen müssen. Und deswegen kommt hier auch nochmal Philipp Amthor ganz final für diese Folge.
Das heißt also, wenn wir zum Beispiel uns anschauen, den NSU-Untersuchungsausschuss oder den AMRI-Untersuchungsausschuss, wo es um den Rechtsterror oder den islamistischen Terror geht, dann heißt es nicht, dass diese Strafverfahren ausgesetzt werden müssen, etwa weil das Parlament einen Untersuchungsausschuss hat. Und das heißt, die Diskussionen im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss und die des Strafverfahrens, die sind dort relativ abstrakt voneinander.
Hilft dir das?
Knapp. Ja. Also ich würde mal sagen, so 70% eines Amthor-Segens. Damit kann ich leben.
Und damit sind wir auch fertig für diese Folge. Wir haben drei Artikel behandelt. Es reicht dann auch langsam mal, wenn ich ehrlich bin. Aber wir werfen noch einen Blick auf unsere nächste Folge.
Ich fand es wieder super, super spannend, weil man guckt einfach in dieses Parlament rein und da passiert's. Ich meine, nichts gegen Einigkeit und Recht und Freiheit, aber in der politischen Praxis ist dieses Parlament halt dann doch einer der großen Maschinenräume. Und da kann man gar nicht genug hingucken.
Und wer mehr über Ausschüsse erfahren will, der sollte auf jeden Fall nochmal in unsere nächste Folge reinhören. Denn dort werden wir uns mit den Artikeln 45 bis 45d.
Dora.
Ja.
Aber ich finde Artikel 45a, b, c, d, gibt es das sonst nochmal?
Ja, das wird uns noch häufiger entgegenkommen. Ich glaube, das geht sogar bis H oder so. Das ist also etwas, womit wir uns dann in der kommenden Folge beschäftigen. Dort werden wir nochmal einen Blick auf unterschiedliche Ausschüsse werfen, die eben vom Grundgesetz auch per Definition vorgesehen sind. Zum Beispiel ein Ausschuss zur Europäischen Union und zu auswärtigen Beziehungen etc. Mhm. Das gibt es dann also in der nächsten Folge. Und auch dann ist es wieder Philipp Amthor, der uns ein bisschen begleitet, der ja auch Erfahrung hat aus den Ausschüssen. Wir haben es gehört, der ist auch im Innenausschuss zum Beispiel. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich lerne hier furchtbar viel über Ausschüsse. Ich hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen auch. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Tschüss.
Und tschüss.
In guter Verfassung. Der Grundgesetz-Podcast.